alle. Es ist schön, wieder bei euch sein zu dürfen. Ich möchte Ihnen heute einige Gedanken zu diesen zwei eng miteinander verbundenen Ereignissen im letzten Lebensjahr Jesus mitteilen, die der Carsten schon angesprochen hat. Zu dem Anlass, als Jesus sagte, auf diesen Fels werde ich meine Kirche bauen, und dann zur Verklärung, die unmittelbar darauf folgte. Diese Ereignisse fanden im hohen Norden Israels statt und werden nur noch ein bis zwei Monate vor der Kreuzigung geschehen sein. Deswegen, wie Carsten sagte, ist es ziemlich passend für die jetzige Zeit. Dann nach einem Zwischenstopp in Petrus Heimatstadt Kapernaum, wo Jesus einige Wunder vollbrachte und über verschiedene wichtige Themen lehrte, folgten sie dann dem Jordan hinunter nach Jericho, und von dort gingen sie dann nach Jerusalem, und dann hatten wir die Passionswoche. Die Jünger müssen sehr verwundert sein, gewesen sein, als Jesus, nachdem er sich ihnen ganz unmissverständlich als Sohn Gottes offenbart hat, dann wiederholt seinen bevorstehenden Tod ankündigte. Passte irgendwie nicht zusammen. Nun, ich denke, da werde ich vielleicht mit meiner Erklärung von diesen Episoden heute vielleicht ein paar Facetten beleuchten, an die wir vielleicht nicht immer automatisch denken, wenn wir diese Geschichten hören. Lasst uns gemeinsam einige Verse aus dem Matthäus-Evangelium in den Kapiteln 16 und 17 lesen. Ich werde es vorlesen, ihr braucht nur zuzuhören. Ich habe die neue Genfer Übersetzung genommen, die ist ziemlich gut. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen, und das Totenreich wird seine ganzen Macht nicht stärker sein als sie. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offenbar darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne, und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Es kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, beruhigte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Während sie den Berg hinunterstiegen, sagte Jesus zu den drei Jüngern: Sprecht mit niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Also, wir wollen heute gemeinsam über den Moment nachdenken, als Jesus seine Jünger nach Caesarea führte und ihnen offen von seiner Absicht erzählte, sich einem schrecklichen Tod zu unterwerfen, um dadurch die Endgültigkeit des Todes zu durchbrechen, indem er zu neuem Leben auferstehen würde. 6 Tage später laut Matthäus oder 8 Tage später laut Lukas, das ist kein Widerspruch, beide Ausdrücke sind Mittel zur Berechnung eine Woche, erhielten 3 der Jünger eine Vorschau, wie Jesus in seiner königlichen Herrlichkeit aussehen würde. Anscheinend war Jesus noch nie in dieser Gegend gewesen. Der Bericht des Markus zeigt, dass sie unterwegs mehrere Dörfer durchquerten, wo Jesus anhielt und lehrte. Also sie wanderten ganz gemütlich von Kapernaum, wo Jesus basiert war, hoch in diese Ecke da im Norden Israel. Und circa eine Woche kamen sie dann zu diesem Ort, Caesarea Philippi. Dieses ganze Gebiet östlich und nordöstlich des See Genezareth, das sich von den Golanhöhen ganz bis zur Grenze mit Libanon und Syrien und so direkt unterhalb von Berg Hermon, das wurde damals als Bashan genannt. Das war der allgemeine Name für dieses ganze Gebiet, Bashan. Und ursprünglich war dieses Gebiet dem Stamm Manasse zugeteilt worden. Doch die hatten es nie geschafft, es richtig zu unterwerfen. Und es blieb weitgehend von kananitischen Heiden bewohnt. Mit ihren ganzen Gottheiten. Also es war ein sehr heidnisches Gebiet. Caesarea Philippi, auch Paneas genannt, wegen einer beliebten, in den Felsen gehauenen Panngrotte, lag am Fuße des Berg Hermon. Dort fing der Jordan seinen Lauf an, die Quelle. Und ich erinnere mich, dass ich vor vielen, vielen Jahren dort stand und der Gedanke mich beeindruckte, dass diese Quelle Leben von einem Ende des Landes zum anderen brachte. Und ich musste damals an Jesus als die Quelle des fließenden, lebendigen Wassers denken. Dieser Gedanke ist nach wie vor gültig. Aber es steckt noch mehr dahinter. Unweit entfernt von Caesarea Philippi lagen 2 bedeutende Städte, Ashtaroth und Edrei, die in ugaritischer Sprache als Tore der Unterwelt bekannt waren, also Tore zum Totenreich. Und am Fuße des Hermon, sehr nah zu Caesarea Philippi, wurde ein Tempel für Baal erbaut, der in der alten kananitischen Literatur der Herr der Unterwelt war. Zudem bedeutete Bashan in der kananitischen Sprache Schlange, ein gefürchteter Vorbote des Todes. Also alle hatten Respekt vor der Gegend um Caesarea Philippi. Baal-Anhänger reisten dorthin, um ihrem Baal-Kult nachzugehen oder Pan zu huldigen. Aber in der Regel waren sie alle froh, den Ort wieder zu verlassen. Möchte ich bei diesem Wort Bashan noch kurz einhaken. In Psalm 22, als Jesus prophetisch am Kreuz hing, sprach der Heilige Geist von starken Stieren aus Bashan, die ihn umzingelten und wie brüllende und hungrige Löwen triumphierten. diese Stiere von Bashan beschrieben, metaphorisch, Dämonen, die jetzt in einem Kampf auf Leben und Tod mit Jesus da standen, die durch gewalttätige Menschen sein illegitimes Verhör und seine Kreuzigung inszenierten und ihn verspotteten, als er dort hing und, sie haben es nicht begriffen, so meisterhaft seinen Sieg über sie und ihr Reich des Todes errang. Rund um Caesarea Philippi war das Reich der bösen Geister. Es wimmelte von Dämonen. Das ist wichtig für unser Verständnis dieser Episode. Das war das Zentrum der dämonischen Kraft in ganz Israel, man kann sagen, in der ganzen Welt. Und auf diesem Ort, Caesarea Philippi, nahe den Toren zur Unterwelt, nahe dem Tempel des Baals, nahe der Grotte des Pan, bringt Jesus seine Jünger hierhin, um ihnen seine Identität und sein Vorhaben zu offenbaren. Warum gerade hier? Gerade hier fordert er sie auf, tiefer über sein Wesen und seine Absichten nachzudenken. Petrus sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Auch Markus und Lukas lassen Petrus sagen, dass Jesus der Messias ist, aber nur Matthias fügt die Worte der Sohn des lebendigen Gottes hinzu. Jesus hatte 3 Jahre lang gelehrt, geheilt und Wunder vollbracht und viele hatten schon vor einiger Zeit begriffen, dass er der Messias sein könnte. Und aus Sicht der Pharisäer war der Anspruch, der Messias zu sein, kein großes Problem. Viele behaupteten von Zeit zu Zeit, Messias zu sein. Es war okay, solange der Anspruchsteller erfolgreich gegen die Römer zu den Waffen griff. Aber niemand erwartete, dass der Messias eine Manifestation Gottes selbst sein würde. Man glaubte, der Messias sei eine menschliche Gestalt, die mit göttlicher Kraft gesalbt sein würde, aber nicht tatsächlich Gott oder ein Sohn Gottes. Jesus antwortet Petrus mehr oder weniger, das ist ausgezeichnet, Petrus, dass du erkannt hast, dass ich der Sohn Gottes bin, aber werde nicht übermütig, denn der Geist Gottes muss dir das gesagt haben. Dann macht er ein geschicktes Wortspiel mit dem männlichen Wort Petros und dem weiblichen Wort Petra, die im klassischen Griechisch jeweils Stein, also kleiner Stein, und Fels, großer Stein, bedeuten. Griechische Worte. Haben sie nicht untereinander Aramaisch gesprochen? Ja. Aber gut 300 Jahre lang nach Alexander dem Großen diente Griechisch als Zweitsprache in Palästina. Wir sollten nicht denken, dass sie als Handwerker oder Fischervolk kein Griechisch konnten. Die Bibel, die Jesus und seine Jünger lasen und aus der er zitierte, war die griechische Bibel, die Septuaginta. Nicht der hebräische Text. Also Griechisch war in der damaligen Gesellschaft, hatte vielleicht den Stellenwert von Englisch in der heutigen Welt. Jeder kann ein bisschen Englisch mehr oder weniger, auch wenn sie vielleicht der Sprache nicht gerade mächtig sind. Die Debatte über die Bedeutung dieser Passage hat nichts von ihrer Relevanz verloren. Nach römisch-katholischer Auffassung hat Jesus Petrus zum Fundament seiner Kirche gemacht, also zum ersten Papst, mit der besonderen Vollmacht eine Kette von Nachfolgern zu ernennen. Und nach dieser Logik sollten also alle gehorsamen Christen Katholiken sein. Die Protestanten weisen, wie Carsten das schon beleuchtet hat, ihrerseits auf Verse wie 1. Korinther 10, Verse 3 und 4. Die Vorfahren zur Zeit des Moses aßen alle dieselbe Nahrung. Das Brot vom Himmel, das Gott ihnen gab, und tranken alle denselben Getränk. Einen Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen, wobei der wahre Fels, der sie begleitete, von dessen Wasser sie tranken, Christus war. Also nicht so sehr Petrus, sondern Christus. Und die Tatsache, dass Petrus Christus als diesen Fels erkannt hat, das war das Besondere an Petrus' Worte. Die Logik dahinter ist, dass Jesus bereits im Alten Testament ein Fels war und Petrus' Bekenntnis zu ihm als Sohn Gottes ist der Fels, um den es hier geht. Daher müsste keiner unbedingt Papisten sein. Ich sehe in beiden Ansichten ein Element der Wahrheit, also in dem römischen Konzept, in dem römischen Konzept und auch im protestantischen. Und ich sehe auch eine dritte Möglichkeit. Jesus hat vielleicht Petrus tatsächlich eine besondere Ehre zuteil werden lassen, denn er war es, der die Predigt am ersten Pfingsttag hielt, bei der 3000 Männer gläubig wurden. Petrus und der Bruder des Herrn Jakobus galten sicherlich als Säulen der Kirche der ersten Generation. Während Petrus und nicht Paulus der Apostel war, der den ersten Heiden offiziell in die Kirche brachte. Also der Petrus hat schon eine gewisse Ehre bekommen, gleich zu Beginn der Kirche, da alles ins Rollen zu bringen. Es gibt noch eine weitere, es gibt noch einen weiteren Aspekt dieser Sache, auf die vielleicht wir normalerweise nicht denken. Vor 42 Jahren hatte ich das Privileg, diese Gegend zu besuchen. Es wird von einem großen Felsen oder einer Klippe dominiert, die schwer zu übersehen ist. Im Inneren des Felsens befand sich gerade die Pan-Grotte. Vielleicht war es der Fels, vor dem Jesus sprach, derjenige, der direkt vor ihnen stand, wo sie standen, auf diesem Fels. Es war der Ort, an dem Baal, der Herr der Toten, verehrt wurde. In unmittelbarer Nähe der Tore zur Hölle, oder zur Unterwelt, zum Totenreich. Jesus hat effektiv gesagt, genau hier, am Eingang zum Reich der Toten, lege ich das Fundament, um meine Kirche zu bauen, indem ich euch offenlege, wer ich bin und was ich vorhabe. Und die Tore der Hölle, die Tore des Totenreiches, werden dem nicht standhalten. Viele Übersetzungen übersetzen das Griechische hier leider nicht gut. Die übersetzen das, als würde die Kirche unter Feuer von den Kräften der Hölle stehen, aber sie bleibt gerade so bestehen. Die korrekte Übersetzung der Passage sieht vor, dass die Kirche keine Prügel einsteckt, sondern Satans Reich die Prügel verpasst, Das heißt, ich baue meine Kirche hier und wir greifen das Reich des Satans, wo er alle tot hat. Das greifen wir an und das machen wir kaputt. Deshalb sagte Jesus, dass seine Nachfolger größere Ergebnisse erzielen würden, als er zu Lebzeiten. Denken wir daran, als er am Kreuz starb, hatte er lediglich einen treuen Anhänger bei sich. Wir wissen, wer das war? Johannes, den geliebten Johannes. Vielleicht erklärt das auch die besondere Zuneigung, die Jesus immer für diesen Johannes hatte. Im Grunde verkündigte Jesus, ihr wisst alle, was dieser Ort bisher war. Das Zentrum, das Machtzentrum Satans. Ich werde hier mitten im Satansreich, sein Reich in sein Grab verwandeln. Wir werden alles umkehren und den Eingang zur Unterwelt in einen klaffenden Ausgang verwandeln. Ein Kommentator, den ich konsultierte, schrieb Folgendes. Die Juden betrachteten die Unterwelt, Sheol oder Hades, als einen Ort, an dem alle Verstorbenen nach ihrem Tod für eine gewisse Zeit eingesperrt wurden. Aber was seine wahren Heiligen betrifft, hat Jesus diesen Zwischenstand abgeschafft. Nicht länger hinten die Tore des Hades sieht daran, in die Gegenwart Gottes einzutreten. Und wir denken an die Worte Paulus, wo er sagte, für mich zu sterben, bedeutet einfach, bei Jesus dabei zu sein. Wir müssen uns fragen, warum ist das also so wichtig? Wir denken daran, 3 Jahre lang hat Jesus immer wieder darauf hingedeutet. Aber er hat das nie so richtig so krass deutlich ausgesprochen, wie hier bei Caesarea Philippi, was er vorhat, wer er ist und wie er das machen wird. Eine knappe Woche danach geschah die Verklärung, die sicherlich zu den erstaunlichsten Episoden in allen Evangelien berichten gehört. Wir lesen, dass Jesus Jakobus, Petrus und Johannes mitnahm und sie auf einen hohen Berg führte, um mit ihnen ganz allein zu sein. Welcher Berg könnte das gewesen sein? Einige waren vielleicht in Israel und haben vielleicht eine Ahnung, haben gehört. Als Konstantin 300 Jahre später Herrscher über das römische Welt wurde, war seine Mutter Helena eine seiner ersten Bekehrten. Und sie wurde so eine richtige begeisterte Christin. Mit Ende 70 reiste sie 2 Jahre lang durch das Heilige Land, sammelte Reliquien und kartografierte bedeutende Städte aus dem Leben Jesu. Und wahrscheinlich blickte Helena wie ich einst von dem Hügel hinüber, auf dem Nazareth lag, auf die flache Weite des umliegenden Landes und richtete ihren Blick auf den Berg Tabor, der wie ein Kamelhöcker in nicht allzu großer Entfernung von Nazareth hervorstach. Das würde zum traditionellen Ort der Verklärung. Also, wenn man nach Israel geht, bitte Touristenführer euch Mount Tabor zeigen und er wird euch sagen, das war der Berg der Verklärung. Wer hätte dieser edlen Frau, der Mutter des Kaisers, widersprechen wollen? Das heißt im Prinzip, Helena hat uns gesagt, Tabor war der Berg der Verklärung und deswegen ist es so geworden. Doch der Berg Tabor mit seinen 500 und ein paar Metern ist trotz seiner steilen Hänge weit von Caesarea Philippi entfernt. ob er von Caesarea Philippi zum Tabor gemütlich laufend in eine Woche erreichen kann, unwahrscheinlich. Und es ist auch kein wirklich hoher Berg. Und außerdem wäre es kein idealer Ort für Privatsphäre, da auf seinem Gipfel stand damals eine riesengroße Festung. Das nahm die ganze Oberfläche in Anspruch. Also die Römer waren da, nicht gerade der Ort, wo man seinen Frieden findet. Entschuldigung. Jetzt habt ihr vielleicht nur die Hälfte meines Gesichts. Aber ist besser so. Der abgelegene und schneebedeckte Berg Hermon hingegen ist 5-mal so hoch wie dieser Hügel Tabor und weniger als 30 Kilometer entfernt von Caesarea Philippi. Also gemütlich gehend schafft man locker in 6 Tagen. Bei allem Respekt für die ehrenvolle Helene, es ist viel wahrscheinlich, dass dies der Ort der Verklärung war. Also der Mount Hermon. Da habt ihr vielleicht im Fernsehen Bilder von diesem Berg Hermon gesehen in diesem letzten Jahr, weil die israelische Armee hat da Gebiet eingenommen und es ist ganz schneebedeckt und man fährt Ski da. Man blickt ganz weit unten in alle Richtungen von Berg Hermon. Jesus zeigte seine Herrlichkeit irgendwo in den Hängen dieses schönen und majestischen Berges Hermon. Und es geschah wahrscheinlich tief in der Nacht, denn Lukas berichtet uns, dass die Jünger vom Schlaf überwältigt waren. Aber vielleicht war die Offenbarung gar nicht in erster Linie für diese Schlafmützen bestimmt. Für wen war sie dann gedacht? Lass uns das ein bisschen so auf die Fantasie wirken. Es ist tief in der Nacht. Es ist stockdunkel. Es ist total einsam. Und auf einmal scheint Jesus da wie die Sonne, wie das Tagelicht. Das muss ein Spektakel gewesen sein. Muss ein absolutes Spektakel gewesen sein. Für wen war dann diese Show? Die Jünger haben das kaum mitbekommen, die waren so schläfrig. Erinnern wir uns kurz daran, dass Abraham, der Vater ganz Israels, aus Mesopotamien kam, dem heutigen Irak. Nach mesopotamischem Glauben hatte die Götter ihren Sitz auf einem Berg irgendwo im unbekannten hohen Norden. Und viele in Israel betrachteten gerade diesen Berg Hermon als den Ort, an dem Baal seinen Hof hielt. Es symbolisierte das Böse. Also haben wir das jetzt ein bisschen so verstanden. Jesus geht in den Hof, oder geglaubten Hof, des Baal und lässt sich unmissverständlich sehen von allen Dämonen, die da waren. Mehrere hoch angesehene jüdische Kommentatoren aus der Zeit des Zweiten Tempels sagen etwas zu diesen seltsamen Ereignissen. Ich habe mich falsch gelesen. Ich gehe jetzt ein bisschen zurück zu einer Episode im ersten Buch Mose, in Kapitel 6. Und es gibt da, wir haben dann dieses komische Ereignis, wo Engelwesen Kinder zeugen mit menschlichen Frauen. Und die produzieren Kinder, die halb Mensch und halb Engel sind, die sogenannten Nephilima. Berg Hermon war der Ort, laut vieler Literatur dieser Zeit, die wir nicht, was, was wir nicht in der Bibel haben, zum Beispiel das Buch Henoch. Es ist allerdings in der äthiopischen Bibel. Das Buch Henoch ist in der äthiopischen Bibel, nicht in unserer. Aber es wurde sehr geachtet damals. Und in diesem Buch und an anderen Stellen lesen wir, dass diese rebellische Engel, die damals auf Erde kamen und Kinder mit Frauen gezeugt haben, landeten gerade auf Berg Hermon. Und die schlossen sich da zusammen mit dem Plan, im Prinzip Gottes Schöpfung zu vernichten, indem sie Chaos da reinbringen. Diese Entwicklung führte zu nichts als Gewalt, Lust und Grausamkeit. Also vernichtete Gott die bösen Nachkommen, die sogenannten Nephilim, in einer großen Flut und sperrte diese Engel, die heißen Wächter, in einen Kerker, um sie daran zu verhindern, ihre rebellischen Handlungen zu wiederholen. Judas und Petrus in ihren Briefen bestätigen dies übrigens. Ich erzähle euch nichts hier, was nicht biblisch ist. Die körperlosen Geister der hybriden Wesen, der Nephilim, wandern wie hungrige Löwen umher, auf der Suche nach willigen oder verletzlichen Körpern, die sie übernehmen können. Diese unnatürlichen und daher unreinen Geister sind die Dämonen. Also, ich möchte vorschlagen, die Verklärung war nicht so sehr für die Jünger, sondern für diese Dämonen. Die Verklärung sollte ihnen zeigen, was Jesus mit ihnen vorhat. Und es soll sie anstacheln, panikartig gegen ihn zu handeln. Und das haben sie getan. Es dauerte lediglich ein paar Wochen, bis die Dämonen dann so viele Leute in Jerusalem negativ beeinflusst haben gegen Jesus. Wir hatten die Sanhedrin, den jüngeren Judas mit seinem Verrat, Herodes Antipas und die Meute, die nach Jesu Tod schrien, die falschen Zeugen und so weiter, die waren alle von diesen Dämonen dazu geleitet. Und Jesus hatte das provoziert. Er sagte effektiv mit seiner Verklärung: Ich bin hier. Und ihr bösen Geister wisst alle warum. Das war reine Provokation. Er suchte den Streit. Er sagte: Was werdet ihr alle tun, um mich davon abhalten, eure Herrschaft zu zerstören und meine Geschöpfe zurückzuholen, die ihr mir durch den Tod gestohlen habt? Also diese zwei Passagen, dort, wo Petrus sagt: Ich werde hier, gerade hier, bei den Toren zur Unterwelt meine Kirche bauen und werde alle Tote rausholen. Und die Verklärung, die waren beide für die Dämonen gemeint, um sie in Aktion zu bringen. Jesus hatte alles im Griff, von Anfang bis Ende. Interessanterweise verwenden Matthäus und Markus das griechische Verb metamorpho, was so viel bedeutet wie seine Gestalt verändern. Wie es beispielsweise bei einem erwachsenen Schmetterling der Fall ist, der aus dem Kokon schlüpft. Lukas aber benutzt ein anderes Wort für die Veränderung Jesu. Er benutzt das Wort heteron, was bedeutet, dass die von ihm beschriebene Veränderung eine qualitativ deutlich andere war. zeigte im Prinzip hier die majestische Schönheit, die er dann mit seinem Vater im Himmel hatte, bevor er sich auf einen menschlichen Körper beschränkt hat. Und das war wichtig, damit die Dämonen wirklich erkennen, das ist der, den wir fertig kriegen müssen, ansonsten kriegt er uns fertig. Warum begegnete Jesus, als er verklärt wurde, Mose und Elia? Bekanntlich repräsentieren sie die beiden Hauptteile der damaligen Bibel. Mose steht für die Tora, also das Gesetz, und Elia für die Nephiim, die Propheten. Aber es steckt noch mehr dahinter. Das unvollendete Werk Mose war Josua überlassen worden. Und das von Elia, Elisha überlassen. Und Elisha ist eine andere hebräische Form von Josua. Also beide hießen im Prinzip, es waren diese zwei, Mose und Elia, haben etwas begonnen, was jetzt zu Ende gebracht werden müssen. Und Jesus, dessen Name in Hebräisch auch Josua war, ist derjenige, der dieses Werk vollendet, was Mose und Elia mit ihren Taten angefangen haben, angesprochen haben. Und die sprechen jetzt mit Jesus über den Exodus, den Ausgang, den er vollbringen würde, durch den er die Menschen aus der Knechtschaft der todbringenden Sünde befreien und das Werk sowohl Mose als auch Elias endgültig vollenden würde. Ganz relevant, dass es gerade diese zwei waren, die mit ihm sprachen. Aber es gibt noch mehr. Moses war gestorben und aus seinem Grab genommen worden, während Elia, wir kennen die Geschichte, er wurde verwandelt und in den Himmel genommen. Die zwei symbolisieren, was wir lesen in 1. Thessaloniker 4, Verse 15 bis 18, wo Paulus uns auffordert, einander mit der wunderbaren Nachricht zu ermutigen, dass wenn der Herr Jesus wiederkommt und eine neue und weitaus bessere Erde mit sich bringt, die, die schon gestorben sind, werden nicht zurückgelassen, sondern die werden die allererste, die Jesus begrüßen dürfen. Das ist die Passage, wo Jesus sagt, also die schon im Christus gestorben sind, die werden mit den noch Lebenden zusammen quasi in die Atmosphäre geschnappt, um Jesus zu begrüßen. Also wenn wir die Ereignisse in Caesarea Philippi und dem Berg Hermon zusammen betrachten, sehen wir, dass Jesus den Mächten der Finsternis ins Auge gestochen hat und eine direkte Herausforderung gestellt hat, die bald zu seiner Kreuzigung führte. Zu dieser Zeit fing er an, sie zu lehren, dass der Menschensohn von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach aufstehen. Darauf hatte Jesus immer wieder hingewiesen. All dies wurde im Alten Testament angedeutet. Auch wenn es keine einzige Stelle gibt, die einen Messias prophezeit, der Gott in Menschengestalt sein wird, der ein Opfertod sterben und von den Toten auferstehen wird. Es gibt keine Passage, die das alles zusammenbringt im Alten Testament. Aber es ist alles da, vereinzelt. Haben Sie sich jemals gefragt, warum diese Hinweise immer so verschleiert und oft so rätselhaft waren? Paulus beantwortet diese Frage für uns im 1. Korinther Kapitel 2. Was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keine von den Machthabern dieser Welt hat etwas von diesem Plan gewusst. Keine von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Ist das nicht phänomenal? Diese Geisteswesen, ich weiß nicht, wie alt sie waren, viel, viel älter als wir. Gott hat seinen Rettungsplan für die Menschheit von ihnen geheim gehalten. Die haben nicht die geringste Ahnung gehabt, dass er gerade durch seine Selbstdemütigung, durch sein Leid, durch sein Sterben, gerade dadurch wird er sie besiegen. Ansonsten hätten sie das geahnt, hätten sie keineswegs ihn gekreuzigt. Aber er lockte sie voll in die Falle und provozierte sie, das zu tun, was nötig war, damit sein Plan in Erfüllung geht. Und er wusste von Anfang an, dass das alles so sein wird. Und das Verrückteste daran ist, dass wir uns, kleine Ameisen, uns lässt er in diesen Plan rein, in dieses Geheimnis rein. Das ist faszinierend. Der Punkt ist, dass diese einzelnen Aspekte des Erlösungsplanes wie Teile eines großen Puzzles, dessen Bild auf dem Deckel fehlte, über das gesamte Alte Testament verstreut waren. Dies geschah, um sie vor Satan und seinen Dienern zu verbergen. Jesus würde vom Heiligen Geist während seiner 30 Jahre perfekt geleitet, als er im Alten Testament las, um alles zusammenzufügen. Nun hat er erkannt, war es an der Zeit, alles zu seinem beabsichtigten Abschluss zu bringen. Ich glaube nicht, dass Jesus das von Geburt an wusste. Ich glaube, das musste er Stück für Stück aus dem Alten Testament herausfinden. Und deswegen war es für ihn so wichtig, dass er sehr viel Zeit allein mit seinem himmlischen Vater blieb. Und er ließ sich mit seinen Gedanken leiden. Nachdem Jesus die Reaktion, die er von den Mächten der Finsternis wollte, so offen provoziert hatte, erklärte er seinen Jüngern unter vier Augen klar und deutlich, was nun geschehen musste, als sie sich auf den letzten langen Marsch nach Jerusalem begaben. Petrus war nicht ganz bereit zu hören. Er war ein Kämpfer. Er wurde empört und sagte sinngemäß, auf keinen Fall werden wir zulassen, dass das dir alles passiert. Jesus konterte mit einer schockierenden Zurechtweisung, dass dieser große, starke Apostel, weiche von mir, Satan. Puh, einen Moment, du bist der Fels, du hast das erkannt, worauf ich meine Gemeinde bauen werde. Du hast diese besondere Stelle. Und im nächsten Satz, weiche von mir, Satan. Heftig. Er meint damit, dass Petrus oder jeder andere, der sich der Notwendigkeit widersetzt, dass Jesus wie jeder andere Mensch den Tod erleidet und in das Reich der Toten eintritt, auf der Seite Satans steht. Sie sind unwissende Gegner. Er sagt zu Petrus, wie er heute zu jedem sagt, der die grausame Seite des Christentums als anstößig empfindet, stell dich nicht in eine gegnerische Position zu dem, was ich tun muss. Deshalb bin ich hier. Ich muss sterben. Ich schließe mit der Frage, warum muss er sterben? Er muss sterben, um den Tod zu besiegen. als repräsentative Person, auf den der Tod keinen Anspruch hat, weil er perfekt gelebt hat und nicht gesündigt hat, braucht Jesus eine Auferstehung. Ohne Tod kann Jesus keine Auferstehung haben. Nichts davon ergibt Sinn, wenn Jesus nicht physisch gestorben und wieder auferstanden ist. Der Sühnetod Christi hat viele Facetten, auf die ich gerne näher eingehen würde, wenn ich mehr Zeit hätte. Aber der wichtigste Aspekt hier ist, dass Jesus, um uns Sterbliche aus dem Reich des Todes zu holen, zuerst in dieses Reich eintreten musste. Bildlich gesprochen sind wir eingeladen, im Reich der Toten Platz unter seinem Mantel zu nehmen und uns mit ihm in das neue Leben zu begeben. Wir brechen aus dem Tod mit ihm, weil wir Verbindung zu ihm haben, weil er uns abdeckt, weil er uns mitnimmt. Wir tun dies, indem wir unseren Glauben daran setzen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Aber ein solcher Glaube ist keine Frage bloßer Worte oder Theologie. Er zeigt sich in einem dankbaren und vertrauensvollen Herzen, das zur Motivation für unsere Lebensweise wird. Der wunderbarste Aspekt dieser Botschaft ist die sichere Hoffnung auf ein ewiges, beseeltes Leben. Und ich bin oft genug hierher gekommen, die Zuversicht zu haben, dass jeder das schon in Anspruch für sich genommen hat. Lass uns beten. Vater, wir begreifen es nie, was du wirklich uns geschenkt hast. Du hast uns das Leben geschenkt und du hast uns nicht zurückgelassen in unsere Sünde, die zu Tod führt, sondern von Beginn an wusstest du, dass du ein Teil von dir selbst in der Form deines Sohnes zu uns schicken würdest und er würde das alles erleiden, um uns aus dem Tod zu bringen, damit wir alle Ewigkeit mit dir selbst, Angesicht zu Angesicht, verbringen dürfen. Und du hast das alles versteckt gehalten und du hast das alles so organisiert, dass alles so läuft, wie es laufen müsste. Du bist großartig, Vater. Wir danken dir für deine Großartigkeit und wir danken dir, dass wir teilhaben dürfen, dass du uns zu deinen Kindern machst. Amen. Also, wir werden jetzt